Ja, wunderbar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass der Kongress stattfindet, wenn auch ungewohnt, und werde jetzt versuchen, dieses doch sehr große Buch, die Schockstrategie von Naomi Klein, es sind fast 700 Seiten, in der sie erzählt, wie der Katastrophenkapitalismus aufgestiegen ist und was die Schockdoktrin ihrer Ansicht nach ist. Und bevor ich zu Definitionen komme, möchte ich erstmal eine Geschichte erzählen, die sie in ihrem Buch aufgreift. Und das ist eine Geschichte, die nicht so oft erzählt wird, also nicht eine der bekanntesten. Und zwar möchte ich euch mitnehmen auf die Malediven. Und die Malediven, das besteht aus vielen Inseln. Etwa 200 von diesen Inseln sind bewohnt. Mehr als 100 sind reine Ferieninseln. Da kennt ihr die Bilder von den Sandstränden. Man hat tropische Vegetation im Inneren. Man hat Luxushotels, die auch mal bis zu 5000 Dollar die Nacht kosten können, wo französischer Käse eingeflogen wird. Und diese Inseln sind verpachtet zu bis zu 50 Jahren und sind fest in der Hand von Hotelkonzernen, von Kreuzfahrtreedereien und auch von reichen Einzelpersonen. Eine dieser Personen ist der ehemaliger Präsident Gayoom. Zum Zeitpunkt des Buches hat er da noch geherrscht, zwar 2007, und er ist 78 an die Macht gekommen. Also es war einer der am längsten im Amt sitzenden Präsidenten Asiens. Und er war berüchtigt dafür, dass er Oppositionspolitikerinnen einkerkern ließ, Dissidenten foltern ließ, kritische Geister auf praktisch Gefängnisinseln wegsperrte. Und als der Tsunami 2004 auch über die Malediven fegte, eröffnete sich eine Gelegenheit. Und zwar lange vor dem Tsunami hatte man schon versucht, die Zahl der reinen Ferieninseln zu vergrößern, weil eben eine unglaubliche Nachfrage nach diesen Luxusrefugien besteht. Das Problem, das er hatte, war die Menschen dort, die nicht gehen wollten, also hauptsächlich Fischer, Fischerinnen, die eben dann auch aufgeschlitzten Fisch auf den Sandstrand legen. Das hat den Hotelkonzernen nicht gepasst, weil das war nicht der Anblick, den Touristen haben wollten, und auch nicht der Geruch am Strand. Vor dem Tsunami hat er schon versucht, also er, die Regierung von Gayoom, hat versucht, größere, dicht besiedelte Inseln attraktiv zu machen, dass die Leute dahin ziehen, und unter dem Vorwand, es würde einen besseren Schutz vor dem Anstieg des Meeresspiegels infolge der Erderwärmung bieten. Es waren keine überzeugenden Argumente. Dann kam der Tsunami, das war der erste Schock, sagen wir. Der zweite Schock war, dass die Regierung Gayoom das dann nutzte und sagte, die Katastrophe habe bewiesen, dass die Inseln unsicher und für Wohnzwecke ungeeignet seien. Jetzt hat man nochmal den gleichen Ansatz versucht, sichere Inseln und mit mehr Druck. Und zwar hat man die Hilfe, die an Tsunami-Opfer ging, an eine Bedingung gebunden. Die Bedingung war, dass man auf eine von diesen fünf sicheren Inseln umziehen musste, um Hilfe zu kriegen. Das Programm hieß auch Sichere Inseln und wurde von der Weltbank und anderen Institutionen unterstützt und finanziert. Die Luxushotels wurden nicht evakuiert. Und im Dezember 2005, ein Jahr nach dem Tsunami, wurden 35 Inseln für Verpachtung an die Tourismusindustrie freigegeben. Also die Inseln, die davor als unsicher erklärt wurden, wurden von ihren Einwohnerinnen freigefegt und freigegeben für den Markt, für die Unternehmen, zum Profit machen. Auf diesen sicheren Inseln, den dicht bevölkerten Inseln, ist die Arbeitslosigkeit stark gestiegen und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen den Bewohnerinnen, die davor dort wohnten, und den Neuen. Wenn man ein Bild sieht von Malé, der Hauptinsel, auch der Hauptstadt, da wohnt ein Drittel der Bevölkerung, ist kein Platz, um ein weiteres Hochhaus zu bauen. Also die Insel ist voll. Es ist das komplette Gegenteil von den Bildern, die wir von den Malediven, von irgendwelchen Tourismusbroschüren und so ähnlich kennen. Aktuell in der Corona-Krise, das fand ich auch ganz interessant, bieten diese Tourismusinseln jetzt All You Can Stay an für den reichen Teil der Weltbevölkerung, die die Pandemie jetzt auf einem Atoll alleine verbringen können. 30.000 Dollar. Sie da können so lange bleiben, wie sie wollen. Sie kriegen Frühstück und alles, was sie möchten. Wenn wir uns angucken, was die letzten Jahre mit der Bevölkerung passiert ist, die übrigens auf diese Inseln nur dürfen, um dort zu arbeiten. dann sehen wir, dass es mit der die größte Pro-Kopf-Rate war an von einer Bevölkerung, die sich unter anderem auch dem IS angeschlossen haben. Also da haben wir Radikalismus, Ausweglosigkeit, Perspektivlosigkeit gegenüber von einem Luxusrefugium. Also kurz zusammengefasst, was wir da sehen, ist, eine Regierung nutzt ein Schockereignis, ob das jetzt Krieg ist, ein Putsch ist, ein Attentat, ein Börsenabsturz oder eine Naturkatastrophe, um die öffentliche Orientierungslosigkeit auszunutzen und dann oftmals auch Demokratie zu suspendieren oder Pläne durchzubringen, die davor abgelehnt wurden und den freien Markt praktisch walten zu lassen, also neoliberale Reformen einzuführen, die dann auf Kosten der finanzschwachen Klassen die Reichen bereichern. Also es sind dann meistens Unternehmen, auch multinationale Unternehmen. Und da sehen wir auch, dass die dann im Gegenzug den Politikern, die die Reformen durchpreschen, dann auch immer wieder Geschenke zurückmachen, ob das jetzt großzügige Parteispenden sind oder Wahlkampfunterstützung. Aber das ist, das sind praktisch keine Einzeltaten, sondern dahinter steckt eine Ideologie. Und Naomi Klein hat das untersucht in einem Zeitraum von den 70er Jahren bis in die frühe 2000er Jahren und verfolgt, wo diese Ideologie Anwendung findet. Das ist dann die ökonomische Doktrin des freien Marktes oder auch Neoliberalismus. Diese Ideologie geht zurück, oder eine der federführenden Personen in der Ausbildung dieser Ideologie ist Milton Friedman. Und er hat praktisch das strategische Kerndogma geschrieben. Und ich möchte kurz ein Zitat vorlesen aus dem Buch, in dem, wo Naomi Klein sagt, dass dies praktisch das Manifest des Katastrophenkapitalismus sein. Es wurde 1982 so formuliert. Und das heißt es, laut Milton Friedman, nur eine Krise, eine tatsächlich oder empfundene, führt zu echtem Wandel. Wenn es zu einer solchen Krise kommt, hängt das weitere Vorgehen von den Ideen ab, die im Umlauf sind. Das ist meiner Ansicht nach unsere Hauptfunktion, Alternativen zur bestehenden Politik zu entwickeln, sie am Leben und verfügbar zu halten, bis das politisch Unmögliche politisch unvermeidlich wird. Der Plan ist immer der gleiche. Der Plan besteht aus Deregulierung, Kürzungen der staatlichen Leistungen und Privatisierung. Also es ist nicht schwer, einen Plan bereit zu haben in einer Katastrophe, wenn er immer der gleiche ist. Und man wendet ihn an in einem Moment der Schwäche, also in einem Moment der Katastrophe, der Verwirrung, der Orientierungslosigkeit, von einem kollektiven Trauma, wo Menschen, wenn sie zum Beispiel evakuiert sind, auch gar nicht vor Ort sind, um sich gemeinsam gegen die Reformen zu wehren. Also man hat einen Moment der Schwäche, um dann, wie sie es sagt, zu plündern, zu rauben. Und Milton Friedman sagt auch, dass man es schnell machen muss. Man muss es sofort machen. Man muss sofort privatisieren, deregulieren, Arbeitsrechte abbauen, Umweltauflagen auflösen. Er sagt, eine Regierung hat ungefähr 6 bis 9 Monate Zeit, um tiefgreifende Veränderungen zu erreichen. Nutzt sie diese Gelegenheit nicht während dieses Zeitraums, entscheidend zu handeln, wird sie sie nicht einmal bekommen. Und ja, das ist praktisch die Grundidee und es ist praktisch die Idee von einem Schock. Man nutzt einen Schock, eine Schocksituation, um dann Ideen zu implementieren, um dann einen Neuaufbau zu machen. Und er ist da recht nah bei einer anderen Person, die mit Schock gearbeitet hat, Evan Cameron, aus Kanada, der an der McGill University geforscht hat und der dort die Schocktherapie für Patienten und Patientinnen entwickelt hat. Also da ist es aus der psychiatrischen Betrachtung, dass er gesagt hat, dass man Persönlichkeiten, kranke Persönlichkeiten zerstören kann, zerstören muss, um sie neu aufzubauen. Und wie? Mit der Schocktherapie. Seine Schocktherapie bestand aus Schlafentzug, Isolation, Elektroschocks, Orientierungslosigkeit. Man hat den Menschen das Raum-Zeitgefühl genommen. Also sie durften nicht wissen, ob es Tag ist, ob es Nacht ist. Keine Kommunikation mit anderen, sensorische Deprivation, um sie dann neu aufzubauen mit sensorischer Überflutung, also ihnen dann zu sagen, wie sie sein sollen. Das CIA hatte dann auch Interesse daran und hat die Forschung auch bis 61 mitfinanziert. Und einiges aus seinen Forschungen ist dann im Interrogations- oder Folterhandbuch Kubark von der CIA gelandet. Die Bilder aus dem Irak dürften wir kennen, mit der sensorischen Deprivation, dass Leute nichts sehen dürfen, den Elektroschocks oder auch Guantanamo Bay, mit der wieder, also dass Leute nichts sehen können, nichts hören können. Und man sie dann praktisch foltert, um sie zu brechen, neu zu gestalten. Es ist danach sowohl im Irak als auch in Guantanamo Bay klar geworden, dass die meisten von ihnen, also es gab keine Begründung, warum sie da gelandet sind. Und es ging auch nicht darum, um Informationen zu kommen, sondern das selber war ein Schock, auch nach außen, um zu zeigen, was passiert, wenn man sich wehrt und organisiert. Es ist eine sehr unpopuläre Idee des freien Marktes. Also die meisten Menschen wehren sich dagegen, wenn privatisiert wird, ihnen die Gesundheitsversorgung weggenommen wird. Wenn Rodolfo Walsh, ein Journalist aus Argentinien, nannte es das geplante Elend. Wir wehren uns gegen das geplante Elend. Und und es geht praktisch immer meistens mit Gewalt einher. Also es gibt kein Land, wo große neoliberale Reformen durchgeführt wurden, wenn das Land nicht gerade in einer Krise war. Und ja, Naomi Klein geht dann praktisch verschiedene Beispiele durch. Und sie sieht, dass die Einführung von neoliberaler Doktrin erfolgt mit Coups und Diktatur in Südamerika. Die erste Chance hat sich in Chile geboten. Das dürfte mit das bekannteste Beispiel sein, mit dem Putsch von Pinochet, der dann, in Südamerika war das Problem für viele Unternehmen, dass der sogenannte Developmentalismus stark war. Also, dass man eben sehr viel verstaatlicht hat, ob man Kupferminen verstaatlicht hat oder andere Minen und profitreiche, wichtige Institutionen. Und es war eine Gefahr auch für Unternehmen. Es war wichtig, da praktisch den Sieg der Ideologie zu haben, also gegen diesen Marktansatz vorzugehen. Und in Chile hat sich dann die Gelegenheit gegeben, die sogenannten Chicago Boys, Studierende von Milton Friedman an der University of Chicago, hatten schon den Backstein, ein mehr als 1000-seitiges Dokument mit den Reformen, die eingeführt werden sollten, schon bereit gehabt. Und 50% der Staatsausgaben wurden gekürzt, mehr als 50.000 Menschen gefoltert, 80.000 waren im Gefängnis, 45 sind danach in Armut gerutscht. Und Eduardo Galeano hatte auch einen schönen Satz dazu: Die Menschen saßen im Gefängnis, damit die Preise freien sein konnten. Also als erster Schock war da der Putsch, der zweite Schock war der Wirtschaftsschock und der dritte Schock war die Folter. Und sie geht dann weitere Beispiele durch, nicht nur in Chile, nicht nur Coups und Diktatur, sondern der Neoliberalismus wurde auch in westlichen Demokratien eingeführt. Wenn wir jetzt an Thatcher denken, was auch ein Beispiel ist in dem Buch, dann sagt sie, dass sie erst an Hayek, dem Schutzheiligen der Chicagoer Schule, geschrieben hat, als er meinte, sie soll doch Chiles Schockdoktrin anwenden. Da hat sie gesagt, dass das in Großbritannien mit seinen demokratischen Institutionen nicht geht, weil dort ein hohes Maß an Konsens erforderlich ist und diese Maßnahmen aus Chile inakzeptabel wären. Und sie hat es dann mit einem Krieg geschafft, den Krieg auf den Falklandinseln oder Las Islas Malvinas. Also als sie schon versucht hat, einige der Maßnahmen umzusetzen, sind ihre Umfragewerte stark gefallen. Sie hat den sozialen Wohnungsbau angegriffen. Sie hat gesagt, man muss die Wohnungen kaufen. Einige haben Wohnungen gekauft. Die sie es nicht leisten konnten, sie weitergemietet haben, mussten auf einmal die doppelte Miete zahlen. Die Umfragewerte sind gesunken und mit dem Krieg konnte sie praktisch nationale Gefühle, ein Anlehnen an ein Hauch vom British Empire wieder entfachen und ihre Popularitätswerte sind gestiegen, obwohl diese Inseln, also es wurde auch beschrieben, dass dieser Kampf um die Inseln sowohl von Argentinien als auch von Großbritannien, Borges hat das gesagt, Das sei ein Kampf zwischen zwei Glatzköpfen um einen Kamm. Aber für beide Regime, also sowohl für die Junta in Argentinien als auch für Thatcher, war es ein Krieg, der die Popularitätswerte steigen sollte. Und in Großbritannien war es auch erfolgreich. Und erst danach konnte sie dann massenhaft privatisieren. British Gas, British Telecom, British Airways, British Steel und Anteile von dem Ölkonzern British Petroleum. Und da konnte sie massenhaft privatisieren. Und danach hat sie auch noch die Gewerkschaften zerschlagen, und hat die Zerschlagung der Gewerkschaften auch an diesen Krieg angelehnt. Sie hat gesagt 1984, wir mussten auf den Falklandinseln den äußeren Feind bekämpfen. Und jetzt müssen wir gegen den inneren kämpfen, was viel schwieriger, aber für die Freiheit genauso gefährlich ist. Es gab mehr als 3000 Polizeieinsätze am Tag, mehr als 900 Leute wurden entlassen, Tausende verletzt und die mächtigste Gewerkschaft wurde zerschlagen, was ein Symbol, ein Schock an alle anderen Gewerkschaften gesendet hat. Und die Operation auf den Falklandinseln hieß Operation Corporate. Die wahre Operation Corporate war tatsächlich der Wirtschaftsschock, der danach folgen sollte. Jetzt ist die Zeit vorangeschritten. Vielleicht kommen wir in der Diskussion zu weiteren Sachen. Was ich noch kurz sagen möchte, ist, dass sie aber in dem letzten Kapitel dazu kommt, zu sagen, dass der Schock sich abnutzt. Also das letzte Kapitel gibt durchaus auch Hoffnung. Und sie sagt, dass der Schock immer ein temporärer Zustand ist. Er nutzt sich ab. Und dass es immer wieder Gesellschaften gibt, die Schock erfahren haben, die daraus lernen, weil kollektive Erinnerung ist ein guter Schockabsorber und die dann Wege finden, sich zu wehren und neue Schocks nicht zuzulassen. Und da bin ich auch gespannt auf den kommenden Beitrag zu Libanon, weil sie tatsächlich den Libanon erwähnt im letzten Kapitel. Und sie sagt, schauen wir uns den Libanon an, 2006, nach den israelischen Attacken, als es einen landesweiten Aufstand gegen Kriegsgewinnler und des Katastrophenkapitalismus gab, die gesagt haben, nein zur Wiederaufbauhilfe, die aus Privatisierung der Telekommunikation und der Stromversorgung bestehen sollten, aus einer Erhöhung der Benzin- und Heizölpreise, aus einer Kürzung staatlicher Leistungen. Die Aufträge sollten an Großkonzerne gehen, ohne die Auflagen einheimischer Arbeitskräfte und Subunternehmen zu beschäftigen. Libanon hatte schon die Erfahrung nach dem Bürgerkrieg, was passiert, wenn der Wiederaufbau in privater Hand passiert, mit Hariris Solidär in Downtown Beirut, wo sich Menschen aus Beirut mit einem Durchschnittseinkommen kaum einen Kaffee, geschweige denn ein Sandwich, leisten können. Und sie haben erlebt, was passiert, wenn so ein Tabula Rasa geschaffen wird. Und sie sagt, dass die Menschen im Libanon praktisch Experten und Expertinnen geworden sind und dass sie jetzt nicht mehr so leicht die Orientierung verlieren. Und zum guten Schluss möchte ich noch sagen, was Naomi Klein sagt. Es gibt einen 5-Schritte-Plan gegen die Schockdoktrin. Das ist jetzt mehr an die Schockdoktrin von Trump gebunden. Das war in einem Buch von 2017, was sie geschrieben hat. Aber ich denke, auch wenn es auf die USA bezogen ist, das ist nichtsdestotrotz interessant für alle von uns sein kann. Sie sagt als allererstes, wir müssen wissen, was passieren wird. Das Schlüsselelement in der Schockdoktrin, ob das jetzt praktisch bei Privatpersonen in der Folter ist oder mit wirtschaftlichen Schocks für ganze Gesellschaften, ist die Überraschung, dass wir überfordert sind, dass wir es uns nicht erwarten, was passiert und dass wir dann unsere Orientierung verlieren. Und sie sagt, wir wissen schon, was passiert. Wir wissen, es gibt Ausnahmezustände. Es folgt das Kriminalisieren von Protest, das Militarisieren von Protest, Niederschlagen und im schlimmsten Fall ertönen die Kriegstrommeln. Wenn wir ahnen, was passiert, dann sind wir wütend, aber wir haben damit gerechnet und sind nicht im gleichen Ausmaß geschockt. Der zweite Punkt ist, immer auf die Straße zu gehen und Ausgangssperren nicht zu respektieren. Das dürfte jetzt auch interessant für unsere Diskussionsrunde werden. Also Massenungehorsam, und da gibt es auch Beispiele, wie man mit immediater Reaktion von Massenungehorsam auf der Straße das Aufheben von der Verfassung wieder rückgängig gemacht hat und Präsidenten in der Nacht abgesetzt. Der dritte Punkt ist, die Geschichte zu kennen. Wenn wir die Geschichte kennen, können wir daraus lernen und uns vorbereiten. immer folgen, wohin das Geld geht, wer profitiert, wer sind die Gewinnler, wer wird reicher, wer wird ärmer. Und als fünftens einen Gegenentwurf bereit haben, der Militarismus, Klimawandel und deregulierte Märkte adressiert und Modelle entwickelt, die ökonomisch gerecht sind gegen Rassismus und gegen Sexismus für ein gerechtes und besseres Leben für alle und einen unversehrten Planeten.